HR Info. Wissenswert.
Von fern könnte man den Vogel auf den ersten Blick für einen entflogenen grünen Wellensittich halten. Allerdings sind Wellensittiche allenfalls halb so groß wie diese Papageien, die sich jetzt auch in Hessen ausbreiten. Halsbandsittiche. In Wiesbaden kennt man sie schon lange, aber dass sie nun auch in Frankfurt heimisch zu werden beginnen, das hat sich selbst in den beiden betroffenen Stadtteilen noch nicht so recht herumgesprochen. Wilde Papageien in Hessen, Problemvögel oder Bereicherung der Natur? So haben wir diese Ausgabe von HR Info Wissenswert überschrieben. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Exoten erobern Heddernheim, so kernig lautete vor genau 2 Jahren eine Überschrift in der Frankfurter Neuen Presse. Rechts vom Eingang zum Frankfurter Campingplatz hatten erstmals 2 Halsbandsittiche Quartier bezogen, unweit der Nidda, in einem Astloch einer alten Weide, aber offenbar ohne Broterfolg. Doch inzwischen bezeugen Jogger, dass am Heddernheimer Nidderufer regelmäßig die Laute dieser Sittiche zu hören sind. Verlässlich beobachten aber kann man sie vor allem in Wiesbaden. Deswegen hat sich auch Tobias Klein zunächst einmal auf den Weg nach Biebrich gemacht.
Wer aufmerksam lauscht, der kann sie deutlich hören, die Halsbandsittiche im Biebricher Schlosspark in Wiesbaden. Zu dieser Jahreszeit sind sie im grünen Blattwerk der Bäume allerdings nur schwer zu erkennen. Mit ihrem grünen Gefieder sind sie trotz ihres roten Schnabels gut getarnt. Und man muss schon ganz genau hinschauen, um sie zu entdecken. Aber zu hören sind sie allemal. Der Halsbandsittich ist eine Papageienart, die ursprünglich nur in Asien und Afrika heimisch war. Aber die Tiere leben seit vielen Jahren auch in Deutschland. Mitte der 1970er Jahre wurden sie das erste Mal in Wiesbaden gesichtet. Der Amateur-Ornithologe Detlef Franz lebt in Wackernheim in der Nähe von Mainz und beobachtet die Vögel im Raum Wiesbaden schon seit 1996 regelmäßig. Er hat tausende Fotos von den Papageien gemacht und etliche Artikel über sie geschrieben. Detlef Franz macht das, weil er Spaß daran hat. Ich treffe ihn an einem sonnigen und warmen Nachmittag im Schlosspark Biebrich. Er trägt kurze Hose, T-Shirt und Sandalen und hat ein Fotostativ dabei. Jedes Jahr zählt und schätzt er die Halsbandsittiche in Wiesbaden und Umgebung.
Wenn man jetzt so die Mainz-Wiesbadener Population nimmt, müssten es im Sommer so um die 2000 Tiere sein.
Ein paar Tage nach dem Interview hat er die genaue Zahl parat. Seiner Schätzung nach sind es 1765 Halsbandsittiche im Raum Wiesbaden. Wie viele Tiere allein im Biebricher Schlosspark leben, kann Detlef Franz zwar nicht sagen. Dazu müsste man die Vögel markieren und dann erst zählen. Im Schlosspark fühlen sich die Papageien jedoch äußerst wohl. In diesem Jahr haben schätzungsweise 200 Paare in den alten Bäumen gebrütet. Das klingt viel, ist es aber laut Detlef Franz im Vergleich zu Amseln, Stadttauben oder Spatzen nicht. Die Bedingungen im Stadtpark sind für die Papageien allerdings optimal.
Man braucht erstmal wieder einen Stadtpark mit exotischen Pflanzen zum Fressen. Zweitens muss dieser Stadtpark ein bestimmtes Alter haben, denn man braucht in 5 Meter Höhe, 10 Meter Höhe Äste, die eine Bruthülle zulassen, die innen vielleicht 15 Zentimeter groß ist. Das heißt, man braucht große alte Bäume. Das nächste ist, es muss natürlich wieder warm sein, weil sobald es zu kalt wird, also da reichen 100 Höhenmeter aus, dass es zu kalt wird, können sie wieder nicht genügend Nahrung finden.
Das reichliche Nahrungsangebot im Schlosspark ist somit eine Ursache dafür, warum die Papageien sich in Wiesbaden so stark vermehren konnten. Detlef Franz zählt auf, was die Vögel gerne fressen.
Alles Pflanzliche, wo möglichst viel Energie drin ist. Also Samen, Beeren, Nüsse, Blüten, Knospen, gelegentlich auch Rinde. Im Frühjahr von dem Zuckerahorn den Ahornsaft, alles was geht. Dazu gibt es dann noch einen kleinen Anteil Insekten und nachgewiesen sind kleine Wasserschnecken.
All das finden die Papageien im Schlosspark Biebrich. Hinzu kommt, dass die Vögel in der Brutzeit auf geeignete Baumhöhlen angewiesen sind. Und die finden sie ebenfalls zuhauf im Biebricher Schlosspark, und zwar in erster Linie in den Platanen. Mit Vorliebe nutzen sie die Höhlen, die zuvor von Buntspechten gezimmert und genutzt wurden. Das sagt Martin Hormann, der stellvertretende Leiter der Vogelschutzwarte Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.
Natürlich können die praktisch auch die Höhle im morschen Bereich so ein bisschen ausbauen. Aber das sind in der Regel sind das Spechte, die also die Höhlen für die Halsbandsittiche vorbereiten. Und dann ziehen also wie gesagt die Halsbandsittiche ein. Und es gibt ja dann auch an diesen alten Bäumen, da wo Schnittstellen sind, wo also Pflegemaßnahmen stattgefunden haben, Faulstellen, wo es dann aber auch für den Papagei einfach ist, mal nachzugraben. weil die haben ja schon einen sehr festen Schnabel, können auch Nüsse knacken, die können schon zubeißen. Aber der Schnabel ist ja vorne rund gebogen und beim Specht, der Specht hat ja einen Meißel, der ist ja als Zimmermann des Walles auch bekannt. Und insofern sind die Spechte eigentlich der Wegbereiter für den Halsbandsittich.
In Wiesbaden bevorzugen die Halsbandsittiche die alten Platanen. Laut Detlef Franz befinden sich im Schlosspark Biebrich 60% der Bruthöhlen in diesen Bäumen. Aber warum ist das so?
Ganz einfach, weil Platanen alt sind und viele Höhlen haben. Es könnten auch irgendwelche beliebigen anderen Bäume sein. Hauptsache, es ist halt Baum. Manche Leute spekulieren darüber, dass die glatte Rinde sinnvoll wäre, weil sie in der Heimat das Klettern von Affen und Waranen verhindert. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass es entsprechend große, alte Bäume sind.
Die Halsbandsittiche fühlen sich im Biebricher Schlosspark auch deshalb so wohl, weil der Park sehr weitläufig ist und weil die Bäume nicht so nah beieinander stehen. Auch das mögen die Vögel. Martin Hormann sagt, dass solche Parkanlagen den ursprünglichen Lebensräumen der Papageien sehr ähnlich sind.
Parkähnlich, weil wir dort eine Kombination haben von alten Bäumen in Gruppen, die also praktisch in der savannenähnlichen Landschaft gleichkommen. Also die Ursprungsräume, wo er vorkommt, haben eigentlich vom Prinzip einen ähnlichen Charakter. Das sind also savannenähnliche Landschaften mit alten Baumriesen, die im Wechsel auf der Fläche stehen.
Wie aber sind die Halsbandsittiche zu uns nach Deutschland gekommen und wie haben sie sich hier ausgebreitet? Denn lange Zeit waren die Vögel ja nur in ganz anderen Teilen der Erde heimisch.
Der Halsbandsittich ist ein Brutvogel Südostasiens und in den Gebieten südlich der Sahara. Also er kommt asiatisch und afrikanisch ursprünglich vor. Ist natürlich ein sehr attraktiver Vogel und deswegen hat man natürlich diesen exotischen Halsbandsittich auch sehr früh bei uns als Käfigvogel gehalten.
Irgendwann müssen dann mehrere dieser Vögel in die freie Wildbahn gelangt sein. Entweder sind sie von allein entkommen oder sie wurden ausgesetzt, sagt Martin Hormann von der Vogelschutzwarte.
Er ist entkommen sicherlich, weil er ja als Papageienvogel intelligent und findig ist, hat auch einen festen Schnabel, der beißt sich auch mal durch. Und dann ist es natürlich so, man kann ihn sehr gut züchten und dann werden die Nachkommen auch schon mal von Unbedarften freigelassen, was verboten ist.
Ob nun von selbst entkommen oder von Züchtern freigelassen, ist für das Ergebnis nicht entscheidend. Die Halsbandsittiche haben sich an vielen Orten in Deutschland mittlerweile etabliert.
Also die ersten Brutvorkommen hat man wohl im Kölner Raum festgestellt, Mitte der 60er Jahre, wohl 67. Die erste Brut in Hessen fand definitiv 1975 im Biebricher Schlosspark statt, also in Wiesbaden. Der Bestand des Halsbandsittichs wird auf etwa 200 Paare beziffert in Wiesbaden, ja. Plus X, also rein aufwärts, aber die Kernpopulation ist nach wie vor dort im Wiesbadener Raum, aber natürlich auch auf der anderen Rheinseite in Mainz brüten Halsbandsittiche.
Möglicherweise haben sich die Halsbandsittiche von Köln aus immer weiter den Rhein aufwärts ausgebreitet, eben bis nach Wiesbaden. Doch der Amateurornithologe Detlef Franz glaubt das nicht. Die Sittiche seien das erste Mal Ende der 1960er Jahre in Köln beobachtet worden, Mitte der 70er Jahre dann in Wiesbaden und erst später in Bonn. Die Tiere wären aber nicht einfach so an geeigneten Habitaten vorbeigeflogen, beispielsweise an Bonn, sondern sie hätten sich dann schon viel eher dort niedergelassen.
Das macht für einen Vogel überhaupt keinen Sinn, weiter zu fliegen, als er muss. Wenn man die heutige Ausbreitung sich anguckt, so sind das alles kleinräumige Ausbreitungen, so wenige Kilometer. Da 200 Kilometer den Rhein lang zu machen, ist völlig sinnlos. Und das Nächste, was dagegen spricht, man hat sehr früh schon einen beringten Vogel gefunden, also mit einem Züchterring, der dann bestimmt nicht aus Köln kam. Und es gibt noch früher aus Heidelberg Beobachtungen. Das heißt, die müssten dann eigentlich von Köln nach Heidelberg, von Heidelberg nach Wiesbaden. Das sind Bewegungen, die machen diese Vögel nicht.
Am Ende ist die Ausbreitung wohl nicht mehr genau nachzuvollziehen. Fakt ist allerdings, dass sich die Halsbandsittiche immer noch weiter ausbreiten. Ein Sommermorgen im Solmspark in Frankfurt-Rödelheim. Ingolf Grabo sitzt auf einer Parkbank. In der einen Hand hält er einen Stift, in der anderen einen Zettel. Darauf hat er verschiedene Vögel notiert, die er an diesem Morgen bereits im Park gesehen hat. Ein Halsbandsittich war zwar nicht dabei, aber sie sind mittlerweile auch in Frankfurt angekommen. Ingolf Grabo ist Rentner und ehrenamtlich für den NABU Hessen tätig. Zuständig ist er eigentlich für Gebäudebrüter, aber die Halsbandsittiche interessieren ihn auch. Er hat die ersten dieser Papageien schon vor ein paar Jahren in Frankfurt gesehen.
Ja, das war vielleicht so vor 10 Jahren, auch hier im Solmspark. sind sie mir schon lange aufgefallen. Es ist aber eine relativ kleine Kolonie. Hier sind etwa so 3 bis 5 Brutpaare. Das ist schwer zu beurteilen, weil sie auch schwer zu entdecken sind.
Die erste Brut wurde 2012 dokumentiert. Dass aber schon vorher Halsbandsittiche in Frankfurt waren, das bestätigt auch Martin Hormann von der Vogelschutzwarte Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Aber warum haben sie sich ausgerechnet den Solmspark ausgesucht? Ingolf Grabo kennt eine Antwort.
Da ist ein Brutplatzangebot. Die Platanen sind sehr höhlenreich mit den ausgefaulten Aststümpfen. Und Zwechthöhlen in den Weiden, das nutzen die Halsbandsittiche.
Ein Biotop wie in Wiesbaden. Ingolf Grabo hat auch eine Vorstellung davon, wie und warum die grünen Papageien nach Frankfurt gekommen sind.
Also im Schlosspark in Biebrich, da ist ja eine große Konzentration an den Halsbandsittichen und irgendwann wurde es ihnen da zu eng. Und dann sind sie einfach den Main aufwärts gezogen und ins Nittertal gekommen und wie gesagt sind hier in Rödelheim, Hetternheim mittlerweile auch zu Hause.
In Frankfurt-Hetternheim entlang der kleinen Gärten an der Nidder zwischen Campingplatz und Römerstadt. Die Frage ist, inwieweit die Halsbandsittiche hierzulande Einfluss auf andere Tier- und Pflanzenarten haben. Verdrängen sie etwa einheimische Tiere, zum Beispiel andere Vogelarten? Bei der Brut konkurrieren die grünen Papageien beispielsweise mit den Dohlen um die vorhandenen Höhlen. So auch im Solmspark in Frankfurt-Rödelheim. Ingolf Grabo sieht darin aber kein Problem.
Hier im Solmspark brüten sie gemeinsam mit den Dohlen schon seit vielen Jahren. Hier gibt es genügend Höhlen. Also man sollte auch alte Bäume schützen. Das ist also in dem Zusammenhang auch wichtig, dass man nicht jeden alten Baum gleich absägt. Gerade die älteren Bäume bieten doch sehr viele Nistmöglichkeiten und deswegen müssen die besonders geschützt werden, denke ich.
Auch Martin Hormann von der Vogelschutzwarte Hessen glaubt nicht, dass die Halsbandsittiche den Dohlen Brutplätze wegnehmen.
Eine Dohle, die ist so clever. Die lässt sich auch nicht unbedingt von dem Halsbandsittich vertreiben. Und außerdem findet die Dohle ganz viele Alternativen zum Brüten im Siedlungsraum. Sie ist ja der Gebäudebrüter. Und der Halsbandsittich brütet doch überwiegend in Baumhöhen. Da sehe ich kein Problem. Und bei uns in Hessen ist es beispielsweise auch so, das finde ich einfach auch bemerkenswert. Der Dohlenbrutbestand ist vielleicht zwischen 800 und 1000 Brutpaaren. Nur, das ist keine große Population, aber mehr als die Hälfte brütet im Hochwald in Altenbuchen, in Schwarzspechteröhn. Und da kommt der Halsbandsittich gar nicht hin.
Denn der Halsbandsittich bevorzugt ja aufgelockerte, parkähnliche Landschaften. Arten, die bei uns nicht heimisch, sondern eingewandert sind oder eingeschleppt wurden, werden als Neozoen bezeichnet. Den Halsbandsittich schätzt Martin Hormann nicht als eine Art ein, die andere Arten verdrängen könnte.
In der Vogelwelt spielen die Neozoen ohnehin auch nicht, also die Neubürger, so eine entscheidende Rolle. Wir haben in Deutschland etwa 2021 etablierte Neubürger in der Vogelwelt, überwiegend übrigens Wasservogelarten, weil die sehr anpassungsfähig sind, die sind winterhart, die reproduzieren hier ganz fleißig. Das ist ja gemessen an der Artenvielfalt in Europa nur ein ganz geringer Anteil von Arten. Wir haben europaweit über 400 verschiedene Brutvogelarten und 21 Neubürger, die also jetzt seit vielen Jahren reproduzieren, erfolgreich reproduzieren, die sich erhalten können in der Population. Also insofern, ja, ist das in der Vogelwelt nicht das große Problem.
Es gibt laut Martin Hormann in Deutschland nur wenige Arten, die als invasiv eingestuft werden, die also unerwünschte Einflüsse und Auswirkungen auf einheimische Arten haben. Das Bundesamt für Naturschutz führt beispielsweise eine schwarze Liste, auf denen Arten verzeichnet sind, die einen negativen Einfluss auf die Zusammensetzung der Arten haben. Martin Hormann nennt Beispiele aus der Vogelwelt.
Das betrifft in erster Linie die Schwarzkopfruderente, eine nordamerikanische Art, die hier auch mal ausgesetzt wurde auf Parkgewässer, die sich verbreitet, auch von Großbritannien kommend verbreitet. Und wo es eine Gefahr gibt, dass die weltweit bedrohte Weißkopfruderente, die in Spanien noch in der autochthonen Population vorkommt, durchmischt, also hybridisiert wird. Und da wird natürlich auch empfohlen, dass man diese Schwarzkopfruderente in geeigneter Form managt.
In geeigneter Form managen, das klingt harmlos. Damit ist allerdings gemeint, dass die Ente eliminiert wird. Und das in einem frühen Stadium, dann, wenn es noch möglich ist.
Eine weitere invasive Art, die mittlerweile auch in Deutschland, in Bayern brütet, also eigentlich finde ich auch sehr interessant, ist der heilige Ibis. Der ist auch mal aus einer freifliegenden Kolonie in einem Zoo im Rheintal oder glaube ich in Frankreich freigesetzt worden. Und da gibt es in Frankreich mittlerweile über 1000 Brutpaare. Und diese heilige Ibisse, die wirken negativ auf Seeschwalbenkolonien. Das heißt, die fressen dort die Eier. Sie wirken negativ auf andere Reiherarten, wie beispielsweise den Seidenreiher. Das heißt, da gibt es nachweislich Informationen, dass diese heilige Ibis sich negativ auf andere seltene Arten auswirkt und dass es da zu erheblichen Artenschutzproblemen gibt.
Martin Hormann nennt noch eine weitere problematische Vogelart.
Ein drittes Beispiel einer invasiven Art, das ist die Glanzkrähe, die aus Asien über Schiffe hier mit eingebracht wurde. Die kommt in Holland vor, hat sich dort verbreitet und das ist eine sehr, sehr intelligente Rabenvogelart und da scheint es wohl auch Probleme zu geben.
Dass aber der Halsbandsittich andere Arten verdrängen oder gar gefährden würde, ist bisher nicht bekannt. Allerdings gibt es Menschen, die sich an dem Papagei stören. Die Erfahrung hat auch Detlef Franz gemacht.
Sie machen abends besonders ein wenig Krach. Sie fressen natürlich Pflanzenteile. Und speziell in Kleingartenanlagen können sie mal einen Kirschbaum leerräumen oder einen Apfelbaum oder etwas anderes fressen, was die Kleingärtner lieber essen würden.
Es gibt also Konfliktpotenzial. Detlef Franz spricht davon, dass es sogar schon illegale Abschüsse gegeben hat und andere illegale Aktionen, die darauf abzielen, die Tiere zu vertreiben. Abgesehen davon, dass sie in Scharen sehr laut sein können, sind es vor allem Hauseigentümer, die mit den Papageien Ärger haben. Denn die Tiere nutzen zum Brüten überwiegend die Höhlen, die vorher von Buntspechten gezimmert und genutzt wurden. Und Buntspechte haben seit ein paar Jahren Wärmedämmungen von Häusern entdeckt. Martin Hormann.
Und wenn dann diese Höhlen verlassen werden vom Buntspecht, dann folgen dann die Halsbandsittiche und die bauen die kräftig aus. Die bauen dort Tunnel rein, die einige Meter tief reingehen. Und das ist natürlich für den Hauseigentümer, der sehr viel Geld in eine Sanierung oder in Wärmedämmtechnik gesteckt hat, erstmal ein Super-GAU.
Er kennt ein Beispiel von einem Altenheim in Heidelberg, dessen Außenwände gerade frisch gedämmt worden waren.
Dort hatten Buntspechte Höhlen gezimmert in die Fassade, in die fischgedämmte Fassade und dann zogen in der Folge Halsbandsittiche ein. Und die Menschen im alten Wohnheim hatten sich gefreut, die fanden das ganz cool, ganz toll. So bunte grüne Vögel mit einem hagenbuttenfarbenen roten Schnabel. Dann hat man aber doch sich entschlossen, die Löcher zu schließen, hat den Vögeln aber Nistkästen geschaffen und so hat man beides ermöglicht, den älteren Menschen dort dieses Erlebnis zu lassen und den Vögeln den Brutplatz zu erhalten.
Ist man selbst von so einem Fall betroffen, dann darf man die Halsbandsittiche nicht einfach vertreiben. Denn nicht nur heimische Vogelarten sind durch das Gesetz geschützt, sondern auch die zugewanderten Arten. Vertreiben darf man die Papageien also nicht ohne weiteres.
Natürlich nicht, weil alle Vogelarten, auch die Neubürger, unterliegen ja dem Bundesnaturschutzgesetz, auch der Europäischen Vogelschutzrichtlinie. Und man darf natürlich nicht vergrämen oder vertreiben. Dafür sind natürlich Vollzugsbehörden in ihrer Entscheidungskraft zuständig, darüber zu befinden, wie man mit diesen Neubürgern umgeht. Das muss aber natürlich vernünftig beurteilt werden. Es muss da eine vernünftige Einschätzung her.
Es gibt also Fälle, in denen Menschen nicht sonderlich gut auf den Halsbandsittich zu sprechen sind. Aber auch in der Natur hat der Papagei eine ganze Reihe von Feinden, sagt Detlef Franz.
Ja, jede Menge. An Greifvögeln, Wanderfalken, Sperberhabicht, roter Milan ist nachgewiesen, schwarzer Milan kennt man aus Indien. Alles, was an Greifvögeln so rumfliegt und größer ist als Turmfalke. Dann natürlich Katzen. Irgendwelche Marder könnte ich mir noch vorstellen, aber das ist alles sehr schwierig nachzuweisen. Oder überhaupt mal einen Hinweis darauf zu finden.
Und dann sind da noch die Eichhörnchen, die den Halsbandsittichen zumindest während der Brutzeit das Leben schwer machen können.
Eichhörnchen dürften, wenn sie dran kämen, Eier und Nestlinge fressen. Deshalb verteidigen die Halsbandsittiche sich gegenüber den Eichhörnchen. Wenn man das aber statistisch übers Jahr auswertet, sieht man, diese Verteidigung ist nur bezogen auf die Brutzeit und um die Bruthöhlen herum. Wenn sich ein Eichhörnchen und ein Halsbandsittich irgendwo in einem Nahrungsbaum begegnet, die Nahrung überschneidet sich etwas, dann hat das auch kein Problem.
In Wiesbaden ist der Halsbandsittich fest etabliert. Tagsüber hält er sich dort auf, wo Nahrung zu finden ist, also eben beispielsweise im Biebricher Schlosspark. Die Nacht verbringt er zusammen mit Hunderten seiner Artgenossen auf einem Schlafbaum. Detlef Franz hat sich auch mit dem Tagesablauf der Tiere beschäftigt.
Also morgens ist erstmal so langsames Aufwachen, dann wird sich geputzt intensiv. dann werden die Vögel lauter und fliegen in Schwärmen auf. Wenn immer so eine Lautstärke erreicht ist, dann fliegt ein Schwarm weg. Das ist etwa so eine Stunde nach Sonnenaufgang der Fall. Die sind also relative Langschläfer. Dann fliegen sie vermutlich morgens in irgendein Nahrungsrevier oder ins Brutrevier. Mittags hält man dann länger Siesta. Nachmittags geht es dann sozusagen auf dem umgekehrten Weg wieder zurück. Dann treffen sie am Schlafbaum an, dann sucht man sich einen passenden Schlafplatz. Das dauert eine Weile, bis die dann alle eingeparkt sind. Und dann hört man wie so ein leichter Regen. Da knacken sie noch so ein bisschen aus Wohlbefinden mit dem Schnabel und dann ist Ruhe.
Abends treffen sich die Vögel also wieder in Scharen an ihren Schlafbäumen und versammeln sich dort. Einerseits brauchen die Halsbandsittiche den sozialen Kontakt zu anderen Artgenossen. Andererseits sind die Vögel laut Martin Hormann in der Gruppe schlichtweg sicherer als alleine. Mögliche Feinde haben es dadurch schwerer.
Allen voran der Wanderfalke, der beispielsweise hier in Frankfurt auch an verschiedenen Brutplätzen vorkommt. Und wir machen ja auch alljährlich Brutplatzkontrollen. Und was wir ganz regelmäßig finden, sind natürlich Federn von Halsbandsittichen. Das heißt, die Prädatoren, die man ja so bezeichnet, haben Schwierigkeiten in der Gesellschaft, das einzelne Tier zu selektieren und zu schlagen. Und das heißt, die Schlafgemeinschaft bietet also einen größtmöglichen Schutz für die Art. Die Halsbandsittiche schlafen zusammen in Schlafgesellschaften zu Hunderten von Tieren und fliegen dann abends dort lärmend ein.
Halsbandsittich-Kenner Detlef Franz kennt noch weitere Möglichkeiten, warum die Papageien in Scharen auf einem Baum schlafen.
Dann gibt es die Idee des Heiratsmarktes. Also die Vögel haben ja das Problem, dass sie den Partnervogel brauchen, um sich weiter fortzupflanzen. Und eine Schlafgemeinschaft bietet Kontakt zu möglichen Partnern an. Und das Letzte ist das Modell der Kommunikationsgemeinschaft. Das heißt, die Vögel teilen sich an diesen Schlafbäumen in irgendeiner Weise mit, wo es zum Beispiel Nahrung gibt oder so.
Die Schlafbäume der Halsbandsittiche sind in der Regel immer die gleichen. Sie suchen sich also nicht jeden Abend einen neuen Schlafplatz. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, sagt Martin Hormann.
Das ist so, weil die ja auch so ein bisschen traditionsgebunden sind. Die haben ja die Vorteile bestimmter Baumgruppen im Umfeld erkannt. Da ist eine gewisse Übersicht, es ist ein Schutz, die werden immer wieder genutzt. Es gibt ja neben dem Wanderfalken übrigens auch noch andere Prädatoren, die dem Halsbandsittich gerne nachsteigen, beispielsweise auch der Habicht, der ja auch in den Siedlungsraum vordrängt, der schlägt immer mal wieder Halsbandsittiche. Und es gibt wohl auch einige spezialisierte Sperberweibchen, die auch Halsbandsittiche schlagen.
Die Schlafbäume sind aber niemals Brutbäume, sagt Detlef Franz. Denn auf einem Baum, in dem sich eine Bruthöhle befindet, besitzt immer ein bestimmter Papagei das Revierrecht. Es gebe dann also mit anderen Artgenossen permanent Zoff und Streitigkeiten. Ihren Schlafbaum suchen sich die Halsbandsittiche übrigens nach einem ganz bestimmten Muster aus.
Die Schlafbäume stehen noch da, wo es laut ist und wo es hell ist. Also mit Vorliebe in der Autobahnauffahrt, mit riesiger Straßenbeleuchtung. Diesen Effekt gibt es bei diversen Papageienarten auch im natürlichen Vorkommen. Also bei Alpha Ploris zum Beispiel in Australien, die sitzen mit Vorliebe auf den Parkplätzen von Schnellrestaurants. Und bei Felsensittichen in Südamerika, die sitzen mit Vorliebe, die nicht brüten, innerstädtisch auf einer Hauptstraße.
Und das hat einen bestimmten Grund.
Die Sittiche sind nachts relativ empfindlich und angreifbar, können wohl auch nicht besonders gut sehen. Und das Licht sorgt dafür, dass sie mehr sehen können. Und der Lärm sorgt dafür, dass nach Gehör jagende Eulen ein großes Problem haben. Wenn ein permanentes Verkehrsrauschen ist, können die nicht nach Gehör jagen.
In Wiesbaden befinden sich die Schlafbäume der Halsbandsittiche in der Nähe des Biebricher Schlossparks. In Frankfurt haben Martin Hormann und seine Mitarbeiter von der Vogelschutzwarte noch keinen Schlafbaum entdecken können.
Ich habe noch keinen identifizieren können, aber die Überwachung des Bestandes wird das in Zukunft sicherlich feststellen, ob welche auch Schlafplätze haben. Vielleicht haben auch die örtlichen Beobachter, die also mehr rauskommen als ich. Ich bin ja eigentlich für Büroarbeit hier zuständig, die werden das mitbekommen. Und dann wissen wir das auch, weil wir ein Netzwerk von Beauftragten haben, die uns diese ganzen Informationen auch zukommen lassen, mit denen wir dann auch arbeiten können.
In Frankfurt brütet der Halsbandsittich seit 2012. Es ist davon auszugehen, dass sich die Population auch in der Mainmetropole stabilisieren wird. Und er wird sich dort auch noch weiter ausbreiten, allerdings nur kleinräumig. Das meint zumindest Amateur-Ornithologe Detlef Franz.
In Frankfurt geht es dann höchstens kleinräumig noch weiter, solange es eng am Main entlang ist und solange der Main nicht durch ein enges Tal fließt. Das könnte noch besiedelbar sein. Interessant ist, dass zum Beispiel Darmstadt überhaupt keine Halsbandsittiche hat. Keine Sichtung, kein gar nichts. Darmstadt wäre von den Parkanlagen her durchaus geeignet, aber da ist bis jetzt noch keiner gesehen worden. Das wäre so für die Zukunft noch ein Ziel.
Detlef Franz glaubt, dass die Vögel Darmstadt bisher einfach noch nicht gefunden haben.
Es muss halt eine Notwendigkeit da sein, die einen Halsbandsittich dazu bringt, weiter zu fliegen, als er unbedingt muss. Weil weiter fliegen ist nicht nur eine körperliche Anstrengung, sondern da muss er natürlich durch den Luftraum. Da gibt es Greifvögel, die ihn wegschlagen können. Das tun sie ungern. Das tun sie am liebsten im größeren Trupp. Und wenn sie allein sind, fliegen sie so zickzack. Die großen, und das Zickzackfliegen ist natürlich auch wieder Aufwand. Es ist immer eine Frage von Aufwand und Gewinn.
Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass sich die Vögel irgendwo niederlassen, ist immer noch, dass genügend Nahrung während der Brutzeit vorhanden ist. In höheren Lagen, also dort, wo es erst spät im Jahresverlauf genug Nahrung gibt, dort wird der Halsbandsittich sich wohl nie niederlassen. Detlef Franz schließt somit das gesamte hessische Bergland aus. Martin Hormann nennt eine weitere Region in Hessen, bei der er davon ausgeht, dass sie von den grünen Papageien erobert werden wird.
Ich gehe auch davon aus, dass wir irgendwann bald in der Wetterau Halsbandsittiche haben. Ist ja auch klimatisch ein Gunstgebiet. Das wussten schon die Römer. Und warum sollen sie schlauen Papageien nicht irgendwann mal auch merken, dass wir in der Wetterau parkähnliche Landschaften haben in Stadt- und Dorfbereichen, die durchaus besiedlungsfähig sind.
Friedberg sei zum Beispiel besonders gut geeignet. Wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen, dass der Halsbandsittich mehr und mehr auch bei uns heimisch wird und dass sein Gekreische schon bald in recht vielen Regionen Hessens zu hören sein wird.
Wilde Papageien in Hessen, Problemvögel oder Bereicherung der Natur? In der Reihe Wissenswert hörten Sie einen Beitrag von Tobias Klein. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hr-inforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.